Let's go! We're back, baby! BSU's back! Dominik, wie geht's, ey? Wie geht's?
Unglaublich! Du bist jetzt auch wieder schön erholt aus Indianapolis, hast mich alleine im Büro gelassen.
Alter Schwede. Tut mir leid. Aber also erholt würde ich sagen, bin ich noch nicht. Aber ich bin auch sehr müde. Ich habe den Morgen ja schon mit Kasim Euroballers aufgenommen. Und was war das? Um 9 Uhr haben wir das gemacht. Jetzt ist es 12.37 Uhr mittwochs. Dafür nochmal sorry. Geht natürlich 100% auf meine Kappe, dass wir heute aufnehmen und nicht gestern. Ich bin gestern mit Verspätung irgendwie um, was war das, 13.30 Uhr, 14 Uhr in Berlin gelandet. Wollte dann natürlich erstmal nochmal duschen, was essen und so weiter und war dann so im Arsch, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, kommt da nichts Gutes bei rum. Ich weiß, dass ich nur Bullshit rede und alle Sachen vertauschen werde. Und nee, da habe ich gesagt, nee, Dominik, lass uns morgen aufnehmen, da wird es besser. Aber heute, ich kann nicht mehr reden heute, es geht nicht. Es ging einfach nicht gestern. Aber trotzdem, sorry, wir hatten ja eigentlich gesagt Dienstag und ab nächste Woche, promise, 100%, jeden Dienstag ist BSU-Time.
Aber ich sag's mal so, jetzt ganz ehrlich, jetzt kannst du dich ein bisschen so anfühlen wie Spieler nachspielen. Weil wenn man jetzt so ein spätes Spiel hat, es ist um 1 Uhr vorbei, dann fliegst du so gegen 2 Uhr, 2.30 Uhr, kommst dann um 4 Uhr an zu Hause und denkst dir, oh, ich krieg jetzt 3 Stunden Schlaf und muss direkt entweder in die Klasse bei manchen Schulen oder ja, wir haben Sonntag, jetzt hat er Walkthrough und so, jetzt muss ich in Meetings, alles, ja, willkommen im Club und das musst du dann jede Woche machen.
Ist schon hart, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gestern, wir hatten den Luxus, in Anführungszeichen, habe ich mir genommen und gesagt, komm. Aber ich glaube, es tut euch auch gut, weil heute der Podcast deutlich besser wird. Gestern wäre, glaube ich, wirklich nur Kraus und Rüben gerade bei mir gewesen. Also ich wäre komplett lost gewesen. Aber gut, wir machen es jetzt Mittwoch. Wie gesagt, darauf die Woche, also ab nächste Woche Dienstag immer dienstags, gar kein Problem. Das machen wir dann auf jeden Fall. Aber ich heb die Hand und sage, geht natürlich auf mich. Perfekt. Aber Dominik, wie war deine Woche? Ich war ja in Indianapolis unterwegs. Wie war deine Woche? War es ein bisschen einsam im Büro? Oder?
Ja, ich war. Was war los? Ich habe die ganze Zeit einfach Sad Boy Music angemacht. Lonely. Alles. Dass ich ein bisschen, bisschen in die Stimmung auch reinkomme, weil du warst weg. Sami war weg, Björn war weg, Aileen hat auch Homeoffice gemacht.
Und Urlaub, hatte
sie Urlaub, glaube ich. Urlaub hatte sie auch. Da war ich wirklich alleine in der Office. Konnte gut arbeiten, habe alles Sachen erledigt. Wir hatten ja auch unseren Spaß bei Fantasy und in Madden und so. Aber ja, war einfach eine gute Woche. Mein Dad war dann auch da.
Stimmt, habe ich gesehen.
Wir haben dann das Wochenende verbracht und dann das Kommentieren, also die Broncos gegen die Buccaneers. Das war jetzt auch eine Überraschung, hätte ich nicht sehen kommen. Aber ja, das war einfach ein gutes Wochenende, sehr unterhaltsam. Jetzt freue ich mich, mit dir wieder hier aufzunehmen und ja, dass wir jetzt einfach den wunderschönen Hörern und den Studenten von BSU mal in das erste Drittel der Saison reinpacken, weil als Spieler, das hat man auch in der NFL so, man versucht ja die Saison so aufzuteilen. Mhm. Man will ja nicht so sagen, ja, Woche bei Woche. Nee, wir sehen das halt immer in so Viererpaketen. Hey, nach 4 Wochen weißt du, haben wir eine Chance auf ein Bowl Game, haben wir eine Chance auf Conference Championship. Ah, okay, 4 lange Wochen, wir sind 0-4 oder so. Da wird sich nicht mehr viel reißen. Also ein Drittel der Saison ist jetzt offiziell vorbei im College Football. Und man muss einfach sagen, ein paar Überraschungen sind drin, aber die Teams, die man schon vorne gesehen hat, die kommen jetzt auch langsam ins Rollen. Aber jetzt spielen sie bald alle gegeneinander und darauf freue ich mich.
Ja, das ist so nice. Also wie du schon gesagt hast, 4 Wochen sind rum. Und ich konnte echt, ich hatte gedacht, ich könnte Samstag dann ganz entspannt in die Time Cold Super gucken. Aber wir haben Cold Super sogar angemacht. Aber no joke, und ich bin komplett ehrlich, ich bin dabei eingeschlafen. Ich war so kaputt von noch halber Jetlag, da die ganzen so Content hier, Content da. Es ist, glaube ich, in einem YouTube-Blog von uns ist sogar drin, wie ich, Björn liegt auf dem einen Sofa und pennt und ich liege auf diesem Sessel und penne so.
Ja, hey,
so crazy. Also,
du hättest die Chance auch nutzen können. Du hättest ein Taxi bestellt, nach South Bend fahren sollen. Für Notre Dame, weil die hatten ein Heimspiel.
Ja,
das wäre auch ein geiles Erlebnis.
Ich habe auch Sonntag viel Notre Dame Merch gesehen von Leuten, die zu einem Coach-Spiel gefahren sind. Das war ganz geil. Ich muss echt sagen, ich hatte eigentlich gedacht, ich kann mehr College-Football gucken, als wenn ich in Deutschland wäre, aber es war genau andersrum. Ich habe weniger schauen können, als wenn ich in Deutschland war. Aber ey, es war natürlich trotzdem eine geile Zeit so. Aber deswegen konnte ich nur relativ viele Highlights gucken, weil da kein Spiel irgendwie live oder sowas habe ich nicht hinbekommen. Wie gesagt, ich bin einfach dabei weggepennt. Bin ich komplett ehrlich, nicht, dass ihr jetzt hier die größten Breakdowns heute erwartet in dieser Folge, gerade von mir. Das wird leider heute nicht der Fall. Aber bevor wir das machen, ihr wisst Bescheid, gehen wir jede Woche erstmal in die News der Woche rein. Und die News eigentlich der Woche war, und das habe ich natürlich auch live mitbekommen in Amerika, ist die Pac-12 back? What? Dominik, was ist da los? Klär uns, du musst uns aufklären.
Kennst du diesen Meme, wo der eine da so im Grab tot spielt und halt sich einfach so hingelegt hat und dann auf einmal wird er so aufgepumpt, also mit CPR, und dann steht er auf wie der Undertaker. Genau so sehe ich gerade die Pac-12, weil jetzt haben sie in den letzten paar Tagen, also sie sind sehr aktiv, die wollen rekrutieren, die wollen Schulen jetzt hat ein bisschen mehr Kohle geben und auch diesen Luxus, dass diese Pac-12 in ihrem Namen hat, anbieten. Und jetzt sind Fresno State, Boise State, San Diego State und Colorado State alle reingekommen. Die hatten schon Washington State und Oregon State. Sie brauchten noch zwei Schulen mindestens, um diesen Conference-Status zu haben, dass sie überlebt. Ab heute Morgen ist es offiziell, dass Utah State auch drin ist. Mm. Und die haben dann auch versucht, mehrere von diesen AAC-Teams wie Tulane und so rüberzuholen. Die haben aber Nein gesagt. UNLV ist ganz an der Grenze. Die wissen noch nicht, gehen wir rüber, sollen wir nicht rüber. Da kann das letzte Domino sein. Aber jetzt momentan braucht die Pac-12 eine Schule noch und dann ist sie zurück, Baby. Dann haben wir auch alle Schulen Wyoming, auf der Westküste.
Wyoming ist zu schlecht. Die wollen die wahrscheinlich gar nicht haben.
Der akademische Standard bei Wyoming ist einfach zu niedrig.
Das weiß ich nicht mal, aber ich glaube generell, so wie Wyoming gerade performt, denkt sich die Pac-12 auch so, nee, lass mal bitte. Aber wir müssen ja nochmal von vorne eigentlich reden, weil die Pac-12 hat ja erstmal Teams verloren, warum es überhaupt dazu kam, dass sie jetzt aufhören müssen. Welche Teams sind gerade, ich habe die nicht alle im Kopf, welche Teams sind nochmal raus?
Also von der Pac-12 Oregon, Washington, USC, UCLA.
Genau.
Arizona State, Utah, die sind alle raus. Stanford und Cal. Genau. Also die haben wirklich alles verloren gehabt.
Genau, deswegen, weil viele werden sich jetzt fragen, hey, warum kommen überhaupt so viele Schulen jetzt in die Pac-12 rein? Was ist da vorher überhaupt passiert? Also das muss man jetzt gerade nochmal erklären. Genau. Weil die Schulen alle raus sind, sind in andere Conferences reingegangen, weil die Pac-12 sich fast aufgelöst hatten. Jetzt ist es aber doch so gekommen, statt dass sie sich auflöst, haben andere Schulen von anderen Conferences gesagt, wie zum Beispiel Utah State, Mountain West oder Colorado State, auch Mountain West, Fresno State ja auch, Boise State. Dass sie von der Mountain West oder andere Conferences jetzt in die Pac-12 gehen und da sozusagen, wie du gerade schon gesagt hast, diesen elitären Status ein bisschen genießen und diesen Ruf, weil Pac-12 hat natürlich einen geileren Ruf als eine Mountain West Conference zum Beispiel.
Ja, und am Ende
muss man schon so sagen.
Wenn man es so sieht und das Geld, das jetzt gerade fließt, man will ja diese Super Conferences eigentlich haben. Weil wenn jetzt halt all die Teams dann auch in der Pac-12 drin bleiben und die anderen wie zum Beispiel USC und so wieder sagen, wisst ihr was, immer ständig in den Midwest oder Ostküste zu fliegen, macht keinen Bock, jetzt gehen wir wieder Pac-12, dann sieht man das halt als Win-Win für alle. Man kriegt mehr Geld, die Schulen haben diesen höheren akademischen Status, dadurch kommen mehr Schüler rüber. Das ist einfach eine gute Sache. Die einzige Frage ist momentan, wie die Pac-12 ihre Revenue sich vorstellt. Angeblich soll es viel durch Streaming sein und das hat halt diese AAC-Schulen nicht angemacht, weil da gab es keinen festen Media-Vertrag bis jetzt. Aber am Ende des Tages, es macht einfach nur Sinn, dass die Westküstenschulen miteinander irgendwie bleiben.
Ja, das,
das Einzige, was ich geil fände, ist Air Force. Das ist auch eine militärische Schule. Wenn die jetzt hat wirklich sagen, nein, wir wollen nicht mehr Mountain West bleiben, wir wollen auch nicht in die Pac-12, sondern wir gehen in die AAC, dann hast du Air Force, Navy und Army alle in einer Conference. Das wäre geil.
Was auch nice ist.
Dann hast du diese Rivalität von all den großen Schulen.
Von den Branches, so, von den Military Branches. Das ist schon, das ist ein guter Punkt.
Das würde Spaß machen, auch als Fan. Nice. Weil dann hast du natürlich all die Militärschulen, die gegeneinander spielen, wo es auch nochmal ein ganz anderer Anspruch ist. Und auch die Rivalität, die dann dadurch sich wieder verbreitern kann, weil, ey, das ist ja, hey, wir sind Navy, wir sind so richtig geile, wie sagt man, Sailor auf Deutsch, Seemänner. Mhm. Oh ja, wir sind die Piloten aus Air Force. okay, jetzt müssen wir gegen die Bundeswehr mit Army spielen. Also sowas macht halt auch ein bisschen Spaß, ein bisschen Rivalität.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde die Idee nicht schlecht. Also falls irgendwelche zuhört von den Funktionären, mach doch mal fertig. Yeah. Mach doch mal einfach. Aber das ist die News zu Pac-12. Wie es gerade schon der Ding ist, gerade wir haben ja schon gesagt, wir nehmen jetzt Dienstag 12:46 ist es jetzt auf. Kann natürlich sein, dass sich Dinge dann auch verändern, dass in der Woche jetzt noch andere Schulen sich bewegen und die Pac-12 dann dazukommen, andere Conferences wieder verlassen. Das ist gerade alles so ein großer Shift. Deswegen, das ist gerade die Momentaufnahme, wie es jetzt gerade ist, wo wir den Podcast aufnehmen. Aber natürlich, nächste Woche, wenn sich noch was bewegt, werden wir euch natürlich davon berichten. Aber das war es mit den News der Woche, was die Pac-12 angeht. Gehen wir zu Reggie Bush und NCAA und auch USC, oder nicht? Er verklagt NCAA und USC. Was ist da genau los? Und Reggie Bush, glaube ich, ist vielen von euch noch ein Begriff. Ja, auch wenn ihr NFL-Fan seid, mit Saints und so weiter und so fort. Ich glaube, da habt ihr schon, auch wenn ihr nicht College Football vielleicht verfolgt habt über die letzten 10, 20 Jahre und eigentlich neu im College Football seid, denke ich schon, dass ihr Reggie Bush als Namen kennt. Aber vielleicht nochmal kurz, wer ist Reggie Bush, Dominik? Und was ist gerade bei ihm aktuell das Thema? Ja,
Reggie Bush. wie kann man... Denkt man an Saquon Barkley heutzutage, aber tausendmal größer. Er war Heisman-Sieger bei USC mit Pete Carroll und Matt Leinart, also die guten alten Zeiten von College Football, war er einfach der dominanteste Spieler. Und zu diesem Zeitpunkt hat er illegal diese Benefizen angenommen, wie zum Beispiel seine Eltern und er hatten irgendwie eine Wohnung in LA bekommen, wo sie keine Miete bezahlen mussten. Er hat Cash bekommen. Er hat dann auch Reisegeschenke, also in seinem Hotel manchmal waren da halt ein paar, sagen wir mal, neue Telefone, neue Sachen, einfach diese Geschenke angenommen. Und als USC es dann rausgefunden hat, nachdem er schon in der NFL war und allem, haben sie dann seine Heisman weggenommen. Mhm. Und heutzutage mit NIL und allem, wie viel Kohle die Athleten jetzt verdienen, was eigentlich nur möglich ist, wegen zum Beispiel einem Reggie Bush oder Vince Young damals oder all den Großartigen. Jetzt haben sie sich entschieden, ja, wir geben Reggie seinen Heisman zurück. Das hat er verdient. Er hat ja nichts Illegales gemacht heutzutage. Heutzutage ist es legal. Warum sollten wir ihn dafür bestrafen, dass es illegal damals war? Und im Sinne von, wir reden hier über vielleicht ein paar tausend Dollar. Da haben sie das jetzt endlich zurückgegeben, aber Reggie will jetzt noch einen Schritt weiter gehen, weil sein Ruf und alles drumherum so gelitten hat und dass er dafür Schadensgeld will, dass er in der NFL und während seiner Zeit bei USC nicht so viel Geld genommen hat, verklagt er jetzt die NCAA und es öffnet halt diese Pandoras Box.
Und USC aber doch auch, oder?
Ja, er will halt alles, dass er so behandelt ist, will er einfach alles zusammenpacken. Ja. Aber er will halt einfach das Geld, das er wert war, während seiner Spielzeit bekommen. Die Frage ist halt, die NCAA ist gerade in diesem riesigen Case vorm Gericht, wo sie dann so 3 Milliarden Dollar auszahlen müssen zu all den Schülern und Studentenathleten bis 2016. Reggie Bush war viel vorher, deswegen will er sie auch verklagen. Und es öffnet halt so eine Pandoras Box, weil wenn Reggie jetzt Geld bekommt, dann müsste jeder Top-College-Athlet von der damaligen Zeit eigentlich Geld bekommen.
Also noch viel weiter als 2016. Vielleicht dann nochmal ein paar Stats zur Einordnung. Reggie Bush war 2006 First-Round-Pick, Second-Overall-Pick von den New Orleans Saints. Und allein in seiner letzten Saison bei USC 2005, nur mal kurz, damit ihr die Stats habt, 200 Carries, 1740 Rushing Yards, 8,7 Yards per Carry, 16 Touchdowns, längster Rush 76 Yards und jetzt dazu kommt noch Receiving, 37 Receptions, 478 Yards, 12,9 Yards pro Catch, 2 Receiving Touchdowns und Returning natürlich auch, mit 29 Returns, 279 Yards, 1 Touchdown bei Punts und 28 Returns für 493 Yards bei Kickoffs. Also,
das ist Mr. College Football.
Ich wollte nur noch einmal das so ein bisschen droppen, damit man so, wenn man ihn nicht kennt, weiß, was er eigentlich gemacht hat, bevor er in die NFL gekommen ist. Ich meine, in der NFL hat er eine relativ kurze Karriere in Anführungszeichen gehabt, war ein bisschen kürzer als eigentlich wahrscheinlich erwartet, aber gut, ist auch ein Running Back, wear and tear. 1286 Carries, 5094 Rushing Yards und 36 Total Touchdowns in seiner Karriere und war als letztes bei den Buffalo Bills noch unterwegs. Ja. Aber Deswegen, das ist nochmal so kurz als Einordnung für Reggie Bush, wer er eigentlich war und was er für ein Spieler am College war und dann noch in der NFL. Also ein absurder Name, wie du schon gerade gesagt hast, jetzt mal gucken, ob er seinen Namen so ein bisschen damit bereinigen kann. Aber das ist ja das, was er versucht mit dieser Klage.
Genau, aber dann, wenn wir von einem Geld zum nächsten Geld gehen, Tennessee hat jetzt eine Talent-Fee eingebaut in ihre Ticketverkäufe. Das heißt, wenn du jetzt ein Spiel von Tennessee sehen willst und auf dem Ticket steht 10 Euro, auf einmal kaufst du das Ticket und dann musst du jetzt 14,99 bezahlen. Und diese 4,99 sind direktes Geld, das dann spendiert wird an die Schüler oder halt die Footballspieler, das dann in das NIL-Paket geht. Hansi, schüttel schon den Kopf, was ist deine Meinung dazu?
Ich habe noch eine ganz starke Meinung zu. I call it Bullshit. Ich sag, wie es ist. Ich finde es absoluter Bullshit, weil die Leute, die das Ticket kaufen, sind nicht mal Students. Das sind jetzt einfach irgendwelche Alumni, irgendwelche Leute, die College Football gucken wollen, weil Students gehen ja sowieso in Student-Section, hast du deinen freien, normalen Pass. Wir hatten das immer mit so einer App, hatten wir immer, die wir scannen konnten, einfach reingehen, das muss ich ja nie was bezahlen. Und im Endeffekt ist es einfach nur, dass du den Preis, die Talent-Fee, einfach an den Consumer direkt weitergibst. Und das finde ich Bullshit, weil das Ding ist, wer hat denn was davon? Von generell diesen ganzen Deals. Die Schulen bekommen mehr Geld, die ganzen Athleten bekommen mehr Geld und die Werbung schalten können, wie zum Beispiel Autohäuser, was weiß ich, die halt diese Deals mit den Studenten machen, haben ja auch davon was, also Werbung. Aber dem Einzigen, den es eigentlich nichts bringt, alles wie vorher ist, einfach nur Football gucken wollen, sind die Leute, die im Stadion sind und gucken. Und die müssen jetzt auch drauf bezahlen, obwohl alles genau für die bleibt, wie es vorher ist. Weißt du? Ja. Die kriegen dadurch nicht ein besseres Produkt, die kriegen dadurch nicht mehr Access, nicht bessere Sitze, gar nichts. Pass auf, aber das Ding, du kannst gleich was sagen, aber das ist meine Meinung dazu, weil ich denke mir, jeder profitiert gerade von diesem Movement mit den ganzen Deals und hier, ich mache da einen Werbedeal, hier einen Werbedeal, die Schulen, alle. Jeder macht im Prinzip mehr Profit als vorher und die normalen Zuschauer müssen jetzt trotzdem draufzahlen, obwohl sich bei denen nichts verändert und sie gar keinen Win dadurch haben.
Ja, ich sehe vollkommen, woher du sprichst und was das angeht. Ja, am Ende den Konsumern mehr Geld aus der Tasche zu nehmen, ist nicht ideal. Aber ich sehe schon, dass das ein langfristiger Weg sein kann für Tennessee, dass die jetzt mehr Geld dadurch bekommen, die sie den Schülern geben oder halt den Footballern. Und die sagen dann einfach, hey, wir können dir mehr Geld anbieten als Alabama. Komm zu uns. Jetzt kriegst du einen Five-Star-Recruit, weil du mehr Kohle hast, es zu ihm zu geben. Also so sehe ich
das. Aber meinst du, das macht so viel aus? Weil das Talent-Fee war doch irgendwie ein paar Prozent vom...
Die haben 100.000 im Stadion. 100.000 plus. Aber sagen wir mal 100.000. Jetzt sagen wir mal 60.000 davon kaufen Ticket. Für einen extra Fünfer. Jetzt hast du 300.000 pro Spiel. Du hast 6 Heimspiele, vielleicht manchmal 7, die jetzt dann nochmal benutzt werden können. Hey, wir haben eine extra 2-3 Millionen nur für die Spieler. Ich sehe schon, dass die versuchen, damit umzugehen, im bestmöglichen Sinne, dass wenn ihr uns supportet, wir versuchen euch das Beste, das wir hier überhaupt bekommen kriegen, auch zurückzugeben. Ich sehe das schon vielleicht...
Ich verstehe das schon, wenn ich jetzt irgendwie super Fan wäre und unbedingt Tennessee unterstützen wollen würde, alles schön und gut. Aber ich rede ja von diesem regular Fan, der einfach nur mal in den Stadion gehen will und anstatt jetzt, weiß ich nicht, $25 für ein Ticket, $35 bezahlen muss.
Ja, ich verstehe das auch, aber wenn du dann im Stadion bist und hey, du schaust Tennessee an in Tennessee, dann weißt du halt wenigstens, dass da eine extra 5 oder 10 Euro, was auch immer sind, direkt an das Programm
zurückgehen. Das ist ein kleiner Trost, dass es wenigstens direkt an die Spieler dann geht. Du weißt ja auch nicht an wen, aber das ist direkt diesen Spielertopf fließt. Aber wie gesagt, trotzdem finde ich einfach, dass der Fan, der einfach nur das Spiel gucken will, er einfach nur drauf zahlt, aber er nichts dafür bekommt im Nachhinein. Vielleicht sagst du dann, okay, in 2-3 Jahren habe ich dann vielleicht ein besseres Team, weil so und so, hast du gerade schon gesagt, okay. Aber es geht mir einfach darum, dass generell so viel Geld fließt und die Schule mehr Geld macht durch diese ganzen Deals und die Spieler so oder so. Und trotzdem noch jetzt an den Consumer direkt das weitergegeben wird und auch gesagt wird, ihr müsst jetzt auch mehr zahlen, weil wir es jetzt können.
Ja, ich verstehe
schon. Weißt du, weil das ja jetzt möglich ist, wird es jetzt gemacht.
Ja, ich sehe halt es auch.
Und das ist so, wo ich sage, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt normaler Football-Fan wäre, wäre ich einfach nur pissed, dass ich das jetzt machen muss, weil ich mir denke, so, ich bezahle jetzt einfach $10 jedes Mal mehr.
Und ja, ich verstehe es. Wenn man mehr Geld bezahlen muss für was auch immer es ist, ist es nicht ideal. Aber die wollen sie ja irgendwie mehr professionalisieren Und im Vergleich zu NFL-Tickets ist ein College-Ticket viel günstiger.
Ich guck mal bei Tennessee gerade, was Tickets kosten. Das interessiert mich.
Ja, wenn du jetzt gegen Alabama schaust, wird
es. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er um die Ecke. Ja, jetzt kommt der um die Ecke. Ist okay.
Aber.
Red mal weiter kurz. Ich gucke, was Tickets kosten.
Jetzt ja, ich finde es halt schon, dass die einfach versuchen, so viel Geld jetzt reinzubekommen, dass die Spieler es machen können, weil wir sind in einer ganz neuen Welt von NIL und so. Und jede Woche versuchen mehr und mehr Leute da was rauszufinden. Und ich finde diese Aktion eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, was die NCAA wieder sagt, weil die haben ja jetzt auch QR-Sticker von Oklahoma State verboten das letzte Mal. Was sagt die NCAA dazu? Und was sind die nächsten paar Schritte, die andere Teams
machen? Ich wollte sagen, weil du musst halt jetzt auch, das ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, Tennessee ist die erste Schule, die das jetzt machen will.
Ja.
Und es ist nicht so, dass es alle Schulen machen, es ist einfach nur gerade Tennessee will das machen, so als kleines Testprojekt mäßig. Aber ich habe mal gerade geguckt auf Ticketmaster gegen die Razorbacks am 5. Oktober. Günstigstes Ticket, $99.
Okay, ja.
So, da kommst du mit deinen $25 auch nicht weit. Und wenn du dann sagst, ja. prozentual sagst, was waren das nicht 10%?
Ich weiß nicht genau, was das war.
Ich habe irgendwo gelesen, 10%, korrigiert mich bitte, wenn ich daran falsch liege jetzt, aber es wären direkt $10, die du drauf zahlen müsstest bei einem $99-Ticket.
Ja, aber das ist halt besser, als wenn ich bei Ticketmaster diese $22 Ticketmaster-Fee
zahlen muss. Das ist was ganz anderes.
Das ist nochmal was
anderes. Da gehen wir ja gar nicht rein. Das geht gerade nur direkt darum, dass man generell diese Talent-Fee einbaut. Was dann noch alles für andere Fees kommen, da gehen wir gar nicht rein. Aber, ne, so,
Nummer,
ne? Ist ja nur meine Meinung. Schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Dominik's meine DMs sind immer für euch offen. Alles gut. Schreibt mal, ob ihr das anders seht. Aber wie gesagt, meine Meinung ist meine Meinung und ich finde es halt für den Consumer einfach nur blöd. Aber kommen wir zu ein paar sportlichen News noch. Wir haben zwei Verletzungen, zwei Kreuzbandrisse, die nicht gut aussahen, Dominik. Was war da los?
Ja, also Eastern Carolina Cornerback Shavon Revell Jr. und LSU Linebacker und Superstar Linebacker eigentlich Harold Perkins Jr. Beide mit Kreuzbandrissen. Harold Perkins, Star Linebacker, war All-SEC letztes Jahr. Einer der besten Linebacker überhaupt im Draft. Ich glaube, sehr viele haben ihn sogar als den Nummer 1 Linebacker. Sollte ein früher Pick gewesen sein, also First oder Second Rounder. Und Shavon Revell war von vielen gesehen als Nummer 2 oder Nummer 3 als Corner. Er ist der beste Spieler bei ECU und er wird jetzt ausfallen. Das hat eine riesen Auswirkung für das Team. Bei Harold Perkins auch, also bei LSU, die sind jetzt knapp vor diesem Upset gegen South Carolina vor ein paar Wochen weggegangen.
Naja.
Aber jetzt fängt die SEC-Saison an, die haben große Ziele, auch in den Playoffs und auf einmal fehlt dein bester Verteidiger eigentlich.
Das wird nicht schmecken.
Und das sind halt riesen Auswirkungen für den Draft, aber ich will das halt eher ein bisschen ansprechen mit so eine Verletzung in einem Draft-Jahr, wo du eigentlich so richtig hohe Erwartungen hast, First-Round-Pick, Second-Round-Pick kann es sein, das sind Millionen von Dollar. Und jetzt hast du einfach dieses Unglück, dass du dich verletzt. Das ist sowas von brutal. Und wir manchmal müssen das halt auch so sehen, das sind junge Männer von 19 bis 21 Jahre alt, die jetzt auf einmal, ja, schaffe ich es überhaupt, daraus zurückzukommen? Jetzt bin ich ein Fourth- oder Fifth-Round-Pick wegen dieser Verletzung, verliere Millionen von Dollar. Das ist auch schon brutal. Und das hat dann auch immer so einen Effekt bei mir. Ich will jedem Athleten, jedem jungen Menschen, der so hat, daran gearbeitet hat, es gönnen und dieses Geld zu verdienen. Mhm. Und deswegen bin ich als Spieler normalerweise immer der Meinung, dass wenn du jetzt am Ende der Saison so ein Bowl-Game hast, es geht um nichts außer halt, dass du hier eine Trophäe gewinnst für deine Uni. Ja, ein Bowl-Spiel ist immer schon wichtig, aber wenn es halt keines von diesen Playoff-Spielen ist oder eines der Top-Matchups, ich bin der volle Meinung, dass es okay ist, da auszusitzen. Also ich habe da keinerlei negativen Einfluss über irgendjemanden, der sich entscheidet, nee, ich habe darauf keinen Bock.
Ja, verstehe ich schon, besonders weil du halt, wie du schon sagst, du hast halt nicht wie in der NFL eine Garantiesumme, die du safe hast.
Ja.
Die bekommst du erst in der NFL. Und die Garantiesumme für dich ist ja in deinem Senior oder noch Junior, ja, kommt drauf an, ist ja eigentlich die Garantiesumme, die du bekommst, wenn du in den NFL-Draft gehst und hochgepickt wirst. Aber das wirst du ja nur, wenn du dich nicht verletzt, wie jetzt zum Beispiel die beiden Jungs hier. Und wenn du dann wirklich von der ersten und zweiten Runde fällst in die vierte oder fünfte Runde, weil du das Kreuzband gerissen hast, weil alle sich sagen, ja, okay, in der vierten, fünften Runde nehmen wir den Shot. Das kann ja vielleicht immer noch ein Top-Spieler werden, aber kann ja auch sein, dass der Knie so kaputt ist, dass er nach 2-3 Jahren seine NFL-Karriere aufgeben muss. So, das ist halt dann hast du wirklich, überleg mal, von der ersten und zweiten Runde das garantierte Geld, was du bekommst, die Millionen, kannst du mit der vierten und fünften Runde ja gar nicht vergleichen.
Ja, okay, wir reden halt, vierte, fünfte Runde sind wahrscheinlich garantiertes Geld. Ja, 1,8 bis 2,5 Millionen.
Auch schon, was schon viel ist, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar weniger. Aber
Nee, weil Draft-Verträge sind anders, aber die kriegen dann schon so eine gute Summe. Aber wenn du First-Round-Pick bist und garantiertes Geld von 20 Millionen hast,
ja, klar.
Das ist ja, du musst nie wieder arbeiten. Also deine Familie müsste nie wieder arbeiten. Aber ja, zu einem anderen Thema. In Nebraska.
Oh ja.
Kommt jetzt,
ich hab's auch gesehen,
Dylan Raiolas jüngerer Bruder als Commit. Er ist auch ein Quarterback, er heißt Dayton Raiola. Und wir alle verarschen natürlich Dylan, weil er wie Patrick Mahomes ausschaut, 100% alles nach ihm macht. Dayton Raiola schaut aus wie Jackson Mahomes. Und das ist nicht mal eine Verarsche oder so, das ist wirklich, der schaut also, wie der Typ aus.
Also, das muss ich gerade mal googeln, ich bin gar nicht im Vor-Augen.
Ich konnte es nicht glauben, also ich glaube nicht mal mehr, dass das
das ist crazy. Okay, so ich habe gerade das Bild gesehen. Googelt mal bitte Dylan und Dayton Raiola. Das ist wirklich crazy. Also Dylan Raiola sieht aus wie Patrick Mahomes und sein jüngerer Bruder, der jetzt committed ist zu Nebraska, sieht aus wie Jackson Mahomes. Also Dayton Raiola.
Das
ist wirklich ein bisschen scary.
Das ist schon krass und er ist ein 3-Star-Quarterback, wird wahrscheinlich nicht viel spielen, solange Dylan da ist, aber hey, du kannst mit deinem Bruder College Football zocken, das macht auch Spaß. Mal abwarten, was aus Dayton Raiolas Karriere wird, aber ich musste nur drüber lachen, weil die sich wirklich so ähnlich ausgeschaut haben.
Wie das ist okay. Ich habe gerade das Bild gegoogelt, schaut mal selbst alle gerade mal irgendwie auf Safari oder irgendwo da vorbei, googelt oder so und gibt es mal ein, das ist crazy. Alright, aber das war es von der News der Woche. Ein paar kleine Segments gab, ist ein bisschen was passiert. Jetzt kommen wir zu den Top-Performern of Week 4, wie wir es immer machen, bevor wir über die Spiele gleich reden. Erstmal, wer sind eigentlich die Top-Performer gewesen, wer ist uns auf jeden Fall ins Auge gestochen? Und da würde ich sagen, täglich grüßt das Murmeltier, denn wir haben einen Spieler, der eigentlich bisher, glaube ich, jede Woche unter den Top-Performern von uns war. Wide Receiver Cornerback von Colorado, Travis Hunter. Also was war das wieder für ein Spiel? Ich meine, generell das Spiel gegen Baylor war absurd. Wir waren ja morgens in Indianapolis immer Sport machen und beim Aufwärmen auf dem Laufband, ich bin so ein bisschen gelaufen und so, bevor ich Samis verrücktes CrossFit-Workout mitgemacht habe, habe ich dann einfach die Highlights geschaut, die 20-Minuten-Highlights auf dem Laufband, so Baylor gegen Colorado. Ich war auf dem Laufband und dachte mir so, was ist das bitte für ein Spiel gewesen? Weil Baylor hat ja irgendwie geführt 26-10 oder so. Und auf einmal kam Colorado noch zurück mit dem absurdesten Hail Mary mit 2 Sekunden to go. Das Spiel war crazy. Aber
Alter, ich hab's angeschaut. Es war 5 Uhr in der Früh.
Hast du geguckt?
Ich hab's angeschaut. Ich konnte einfach nicht schlafen. Hab's dann angemacht. Und ich hab dann so viel Power gehabt nach diesem Spiel.
Das war crazy.
Weil man muss sich jetzt mal vorstellen, Colorado hat das Spiel eigentlich schon verloren. Sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas geht. Travis Hunter macht ein paar Clutch-Conversions auch. Und dann wirft Shadur Sanders so eine Hail Mary. Und der Receiver von Colorado hat ihn gedroppt. Er hat ihn eigentlich richtig schon gemost gehabt. Er trifft ihn genau in die Nummern eigentlich. Muss sich nur umdrehen. Mhm. Und dann hätte er einen Touchdown gehabt. Und boom, Ausgleich, geiles Ding. Er droppt ihn. Und du hörst es, wie auf einmal alle von und keine Emotion mehr hatten. Mhm. Dann im nächsten Spielzug kommt die Hail Mary an und sie gehen in Overtime. Bruder, das Stadion ist ausgeflippt. Colorado ging übelst durch. Also da ging die Stimmung alles. Und dann machen sie einen Touchdown in Overtime. Dann ist es First oder Second and Goal gewesen für Baylor. Und wer anders als Travis Hunter auf der Halb-Yard-Line,
das war das krasseste Play fast der Saison,
force den Fumble und Colorado gewinnt dadurch das Spiel. Also
das war wirklich auf der Halben-Yard-Linie. Der war ja, er war wirklich irgendwie 10 Zentimeter davor, mit dem Football über die Linie zu kommen, in die Endzone zu kommen, über die Goal-Line. Und wirklich, du hast es noch in der Zeitlupe, es gibt so eine, irgendwo gibt es so eine Zeitlupe, die habe ich gesehen, wie er wirklich so 10 Zentimeter bevor der Ball über die Goal-Line kommt, fängt der Ball sich in der Hand zu bewegen, was ja dann der Moment des Fumbles ist. Wurde dann,
das war
so ein krasses Play.
Und, hey, wir sind der offizielle Colorado-Podcast momentan, weil wir können einfach.
Ist wirklich, gerade in der aktuellen Lage, Ryan will Colorado
durch. Das Ding ist aber, am Ende, wir wollen crazy. Entertainment.
Und Colorado irgendwie, ist Entertainment.
Du ja, kannst das Spiel ist. Als Neutraler beobachten und denkst dir, wow, was habe ich jetzt gerade gesehen?
Genau. Also, es ist halt, also es geht nicht um Shedeur Sanders oder Coach Prime oder was auch immer. Generell, Colorado ist einfach gerade, wie sie spielen, die Matchups, die sie haben, ist einfach entertaining. So, ja, muss man sagen. Aber generell, Travis Hunter, wir kommen zurück zum Top-Performer, bevor wir wirklich gleich noch 20 Minuten über Colorado wieder reden. 7 Catches, 130 Yards, Game-Winning Force Fumble, hast du schon gesagt. Und die Hail Mary am Ende mit Overtime, generell absurdes Spiel, aber Travis Hunter wieder einfach abgeliefert. Ja, wir reden nachher noch über die Heisman-Kandidaten, aktuell das Ranking, was rausgekommen ist, müssen wir drüber reden. Da ist Travis Hunter komisch tief, unserer Meinung nach. Yep. Reden wir nachher noch drüber. Aber Travis Hunter auf jeden Fall einer von unseren Top-Performern. Der zweite Top-Performer gehen wir nach Washington State. Quarterback John Metzier. Spricht man ihn so aus?
Ja. Yep.
Oder? Hätte ich es auch gesagt. Metzier. Dominik, hol uns ab. Was hat der Junge gemacht?
Ja, der Junge hat 5 Total Touchdowns im Double-Overtime-Sieg gegen San Jose State gehabt. 390 Yards Passing, sehr beeindruckend. Aber 111 Yards Rushing selber auch noch. Also über 500 Total Yards als Quarterback. Jetzt ist Washington State, Wazoo, back-to-back 4-0 starten die Saison. Sie haben Cam Ward verloren, jetzt John Metzier, auf einmal dreht vollkommen durch. Und wenn man das Schedule jetzt anschaut, die spielen jetzt nur noch gegen Mountain West Teams. Deren schwierigstes Spiel ist Boise State nächste Woche. Die haben den Apple Cup, also ihr Rivalspiel gegen Washington, in Washington auch schon gewonnen. Bruder, die können in die Playoffs gehen. Die können 12-0 in die Playoffs gehen. Und Pullman dreht gerade
einfach durch. Washington State.
Die haben auch wirklich die Chance. Die
ja, aber kann man auch gerade bitte darüber reden, dass Wazoo einfach so ein geiler Spitzname ist?
Wazoo ist geil.
Ich liebe diesen Namen.
Wazoo ist geil. Wazoo.
Es klingt einfach nice. Muss man, ich wollte es kurz appreciaten. Wazoo klingt einfach, ich finde, es hat einen geilen
Name. Ein geiler Spitzname. Ja, ein bisschen underrated und jetzt haben sie direkt ein Spiel gegen Boise, wo sie auch ein Upset vielleicht machen könnten.
Wer weiß, wir reden nachher noch über Upset der Woche, mal sehen, was passiert. Unser dritter Spieler, Running Back, Khalil Mullings, Michigan, 159 Rushing Yards, 2 Touchdowns gegen USC und ey, hat er abgeliefert, Dominik? Was war los?
Bruder, also erstmals Alex Orji war der neue Quarterback von Michigan und ja. Er hatte satte 12 Versuche. Wir gehen jetzt nicht zu viel ran.
Bei dem Spiel bin ich eingeschlafen, als wir es in den Netflix geguckt haben. Ja.
Du bist bei diesem.
Ich bin im zweiten Quarter, wo glaube ich 5 Minuten zur Halbzeit erfahren oder so, bin ich irgendwann mit Björn zusammen auf der Couch eingeschlafen.
Okay, da war Michigan auch schon vorne. Also wir gehen gleich ins Michigan-Spiel rein.
War schon weit vorne, ja.
Aber ich sag's mal so, wenn du einfach run it down your throat, Real Man Football liebst.
Ja. Oh ja.
Ich will die physischen Tiere von der Offensive Line gegen die physischen Tiere auf der Defensive Line sehen, wie die sich jedes Mal in die Fresse hauen. Dann war dieses Michigan-Spiel das absolut Beste für dich. Weil Khalil Mullings, der hat einfach dominant gerannt, hat dann auch den Game-Winning-Touchdown on 4th-and-Goal gemacht. Und er ist die Offensive für Michigan. Also Michigan hat jetzt halt mit ihm und Donovan Edwards 2 sehr gute Running Backs und die sagen einfach, wir haben eine gute Offensive Line, versucht uns zu stoppen, wir fürchten uns von überhaupt gar nichts und wir wollen einfach run it down your fucking throat jedes Mal machen und das war sehr beeindruckend bei Michigan. Die haben eine Top-Defensive. Die sind auch jemand, das man nicht unterschätzen kann, aber auch eine kleine Anerkennung. Der deutsche Tight End, Marlin Klein, hatte einen Catch.
Ja, ich habe auch, wir haben nämlich das Spiel geschaut und dann war Björn war auch noch so, Marlin Klein spielt? Crazy. Und dann haben wir noch so auch ein bisschen über ihn geredet. Also Marlin, falls du das hörst, by the way, wir müssen das mal anfangen. Wir wollten ja immer schon Leute rein in diesen Podcast für kleine Interviews, was geil wäre. Und gerade deutsche College-Football-Spieler oder österreichische, also deutschsprachige College-Football-Spieler. Marlin, falls du es hörst,
Shoutout
let's freaking go. Wir brauchen dich hier in diesem Podcast einmal. Wir müssen mal ein bisschen mit dir drüber quatschen, wie es bei Michigan so abgeht. Aber generell Shoutout. War auf jeden Fall ein geiles Spiel. Michigan hat auf jeden Fall durchgezogen. Und jetzt haben wir noch 2 Quarterbacks für euch, bevor wir in die Halftime gehen. Erstmal Quarterback James Madison. Alonza Barnett, der Dritte, hat ein bisschen gezaubert. 7 Total Touchdowns.
Ey, das ist wild.
Come on.
388 Yards Passing, 99 Yards Rushing. Der Typ Ist, als ob du jetzt gerade auf Rookie-Modus bei College Football reingegangen bist. Der war ja sowas von überzeugend. Er war zu Gast bei North Carolina. Also James Madison ist eine kleinere Schule in Virginia, die jetzt halt auch erst im zweiten Jahr in der FBS ist.
Ich wollte sagen, es ist eine sehr kleine Schule.
Gehen rüber zu North Carolina, haben gesagt, wir haben überhaupt keinen Bock, uns irgendwas von euch anzuhören. Und die geben denen 70 Punkte.
Yes, sir.
Die haben 70-50 gewonnen. Wurden dafür auch natürlich $500,000 bezahlt, dass sie in diesem Spiel spielen können gegen North Carolina. Und die hauen 70 rein. Das hat es noch nie gegeben, dass ein FBS-Team wie James Madison, das kleinere Team ist, da reinkommt und 70 gibt.
Bruder, ey. 70 gibt und 500k mitnimmt.
Ja, und 500, also das war übertrieben. Und Alonzo Barnett war der Grundquarterback. Er war unglaublich. Der Typ ist einfach, was soll man dazu sagen? Der war einfach top. Und dann gehen wir zum nächsten Quarterback, der sehr viel mit zu tun hatte in seinem Sieg. Und das war Blake Horvath. Hat gegen Memphis gespielt. Er ist der Quarterback von Navy und er hatte 6 Total Touchdowns, hat den Ball nur 12 Mal gepasst mit 2 Passing Touchdowns, 211 Yards Rushing und 4 Rushing Touchdowns. Der Typ war krank. Und was mich ankotzt, diese Militärschulen, jedes Mal, die spielen Triple Option. Die spielen Wing T, das heißt, du hast ein Tight End, ein Running Back und du bist der Quarterback. Und du kannst dann jedes Mal die Option, ihn entweder zu tossen, einen Running Back Option zu machen. Also die spielen nur Triple Option. Das ist so ein scheiß Football manchmal dagegen, irgendwie Game zu planen. Du kannst
nicht sagen, es ist scheiße von der Defensive aus betrachtet.
Von der Defensive aus ist es einfach, du kannst nichts tun. Die machen den gleichen Spielzug, ob es nach links oder rechts geht oder durch die Mitte. Und du kannst es irgendwie nicht stoppen, weil dann kriegen sie 3-4 Yards. Dann machen die das 4-mal, weil 4th-and-1 kannst vergessen, die gehen dafür. Und so verlierst du halt das Spiel. Und dass der jetzt hat 211 Yards Rushing hatte mit 4 Touchdowns, ist schon beeindruckend. Aber da gab einen Run, wo er für 60 plus Yards gemacht ist und er war schneller als all diese anderen Top-Athleten. Bruder, der Typ ist ein Seemann. Der wird jetzt irgendwie in 2 Jahren aufs Schiff ins Irgendwo geschickt, muss da seine Duties erfüllen. Also vielen Dank auch dafür, Hut ab, dass er jetzt im Militär so ist. Aber er war der beste Athlet auf dem Feld.
Ey, das wurde das. Ey, das, ich meine, das ist immer noch Military, ne? Also sind auch alle durchtrainiert so, muss man den einfach lassen. Und, aber ja, Top-Performer auf jeden Fall, muss man mit reinnehmen.
Und ich sag so, Navy, Army und Air Force. Eins von den dreien ist jedes Jahr top. Also eins von den drei wird irgendwie gerankt sein. Die sind immer sehr, sehr gut. Weil die haben ein ganz anderes Programm. Stell dir vor, du bist in der Bundeswehr, du hast auch sehr strikte Zeiten, wo du aufstehen musst, wo du Sachen erledigen musst. Einfach dein Training, dass du in der Bundeswehr bist. Machen die jetzt zum Beispiel bei Navy oder Air Force oder Army auch. Du musst um 5 Uhr aufstehen, du musst Sachen für deine Drills machen, dass du dann in einem Kriegesfall auch vorbereitet bist. Du musst all das machen, dann musst du Football spielen. Wie kannst du jetzt all dieses Komplizierte vom Football installieren, dass jeder es checkt? Ja, Triple Option, sehr leicht zu wissen auf Offensive. Defensive sind die normalerweise nicht so gut. Da fehlt bei den Militärschulen eigentlich schon viel. Aber dann Offensive, perfekt. Die haben dann auch ein Varsity und ein Freshman-Team und ein JV-Team, weil die so viele Schüler haben, dass die sagen, okay, normalerweise darfst du nur als Junior und als Senior spielen, mit Ausnahme, dass du sehr talentiert bist und als Freshman oder Sophomore reinkommst. Und dann hast du 2 Jahre lang, wo du das studierst, dann kannst du endlich mal spielen und direkt, wenn du spielst, drehst du durch. Und die haben einfach dieses perfekte System, das jetzt halt für Generationen funktioniert hat und weiter funktioniert, aber stell dir vor, du bist jetzt im College Football Playoff, du hast deinen ganzen Arsch aufgerissen, dass du jetzt da reinkommst und jetzt musst du dich innerhalb einer Woche perfekt vorbereiten, Triple Option gegen Navy oder so zu stoppen.
Oh. Ja, das ist schon sehr, sehr ruhig. Alright, also das waren die Top-Performer von Woche 4. Wir reden gleich natürlich noch über die einzelnen Spiele so ein bisschen und die Spiele, die uns ins Auge gestochen sind, aber erstmal kommen wir zu Halftime und ich habe 2 Fragen mitgebracht an Dominik. Erste Frage, und das ist so ein bisschen Indianapolis angehaucht, weil ich habe in Indianapolis darüber nachgedacht, wenn ich College-Spieler gewesen wäre, was ich diese Frage geantwortet hätte. Natürlich alles rein hypothetisch, weil ich niemals in meinem Leben da rangekommen wäre. Aber von welchem Team, wenn du dir eins hättest aussuchen können, wärst du am liebsten gedraftet worden?
Das ist eine sehr gute Frage.
Zu dem Zeitpunkt, zu deinem Draft, ja, wärst du gedraftet worden, weißt du? Also, ja. Was wäre da dein Lieblings-NFL-Team gewesen?
Also, mein Lieblingsteam damals waren die Ravens, als ich aufgewachsen bin und so. Aber im Sinne von, wohin ich gedraftet hätte am liebsten, wären es die Rams gewesen.
Warum?
Die brauchten einen Kicker. Man wusste, dass die jemanden draften. Und ich habe diese Story, ich glaube, auch schon ein paar Mal erzählt im Interview. Aber die Rams waren so 251 und 252. Also die waren so back-to-back spät in der siebten Runde. Und die brauchten noch einen Kicker. Ich habe sehr viele Gespräche mit ihnen schon gehabt. Mein Nachbar ist eigentlich der Play-by-Play-Kommentator gewesen von den Rams auch, was sehr witzig war.
Crazy.
Und ich habe mit ihm schon viel geredet gehabt, die Rams-Organisation auch. Und dann kriege ich einen Anruf und es war einer von deren Scouts. Hey Domi, deine Telefonnummer ist diese hier, wir bereiten uns vor, es ist zwischen dir und jemand anderen, wo wir uns entscheiden, wen wir draften.
Das hast du mir schon mal erzählt, stimmt.
Und dann stellst du dir vor, okay, Rams sind dran. Ich wurde die ganze Zeit nicht gedraftet. Ich habe eigentlich schon den Raiders verbal committed, hey, ich gehe zu euch, wenn ich nicht gedraftet bin. Dann hat mein Agent die ganze Zeit da gearbeitet. Auf einmal kriege ich einen Anruf von den Rams. Dann mein Agent sagt, hey, bereite dich vor, die Rams wollen dich vielleicht hier aussuchen. Okay, geil, ich kann jetzt das Hometown-Team. Meine Familie lebt in Kalifornien. Ich bleibe hier einfach, richtig cool. Und dann schaue ich auf den Fernseher und sehe, dass die einen anderen Kicker gedraftet haben. Und ich dachte mir,
Wen? Kennt man den noch?
Sam Sloman. Ist ein richtig cooler Typ. Ich mag Sam. Ist einer meiner guten Freunde auch.
Aber der ist nicht mehr in der NFL, ne?
Nicht mehr in der NFL. Aber ja, das war halt einfach so eine Situation. Ja, geil, ich kann nach LA, ich bleib hier.
Ja, okay, verstehe. Crazy, alright. Okay, das ist dein Abo für die erste Frage. Zweite Frage. Was hat unter Kickern, NFL-Kickern, mehr Anerkennung? 60 Yard Indoor-Field-Goal? Also, ne, so zum Beispiel Lucas Oil Stadium, alles zu. Oder 50 Yard Outdoor Field Goal mit ein bisschen Wind.
Es kommt drauf an, wo Outdoor. Also wenn du so eine lange Bombe reinhaust in Green Bay oder Cleveland, das natürlich. Da denkt man sich alle, ey, good shit, bro. Weil Indoor, es ist schon schwieriger, weil du musst den perfekten Ball treten. Du kannst jetzt nicht hoffen, dass der Wind ihn irgendwie mitnimmt oder dass du ein bisschen Rückenwind hast. Du musst halt einen perfekten Ball kicken. Aber Outdoor in solchen Buffalo, Cleveland, das ist schon schwierig. Vor allem, wenn es richtig windig ist, da sagt man Hut ab, Kicker zu Kicker, dass er es gut macht.
Nice. Das habe ich mir nicht schon ein paar Mal die Frage gestellt, weil irgendwie Outdoor ist ja generell schwieriger als Indoor, aber wo ist diese Grenze, wo man sagt, was ist gleich schwierig? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wo du sagst, so wie viel länger muss Indoor-Field-Goal sein, damit man sagt, okay, das ist genauso schwierig wie. Also genau ist eh schwierig, das zu sagen, das zu vergleichen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, da weil eine kurze Geschichte, als ich in Green Bay war, ich war in Competition mit Mason Crosby, also Hall of Fame Kicker für mich, also der Typ hat alles schon gemacht. Und es war so Ende des Trainings, ich habe meinen gerade reingehauen, Mason war als nächstes dran, aber er hatte dann 2 Yards weiter nach hinten rücken müssen, weil wir so abgewechselt haben. Und dann war es so ein 53-Yard-Field-Goal. Es war übelst windig. Also ich habe auch Probleme gehabt, das richtig einzuschätzen. Aber dann wirklich hast du es gespürt. Er kickt den Ball. Der Wind kommt perfekt genau zu dem Zeitpunkt, wo er kickt. Und es ist wie so eine Bananenflanke fast. Der Ball bewegt sich 5 oder 6 Mal. Und irgendwie ganz vorm Schluss dreht er sich nochmal rein, dass er genau innerhalb der Stange reingeht. Und ich kann mich erinnern, ich habe Mason angeschaut, ey, good shit. Matt LaFleur kommt rüber und sagt, Mason, how did you do that? Like, I wouldn't have been able to know where the ball would go. Und Mason einfach, ja, ich kenne mich hier aus in Green Bay, ich weiß, wie der Wind fliegt. Und ich denke, ja, der Typ ist...
Ja, und du warst so, scheiße.
Jeden Tag war ich am Schwitzen, ich dachte mir, hey, was, der Wind schaut nach links, ich kick den Ball, aber dann geht er nach rechts. Manchmal hast du einfach Probleme, aber Mason... hat es rausgefunden und da muss man schon sagen, wenn sich jemand da gut auskennt, ey, nur Hut ab.
Na, krass, ey. Auf jeden Fall lustige Stories. Wollen wir jetzt die Frage, wollen wir erst in den Week 4 Breakdown gehen, was ich machen wollen würde, und danach über Heisman Odds reden am Ende? Macht mehr Sinn, glaube ich, ne? Schnell, wir haben, lass uns kurz über die Week 4 Breakdowns gehen. Wir haben ein paar Spiele, wie immer, ausgesucht, immer so 3-4 Spiele oder vielleicht nochmal 5, wenn wir darauf Bock haben, wenn die alle Sinn machen, die uns auf jeden Fall ins Auge gestochen haben, wo wir sagen, da müssen wir drüber reden, weil das waren die Top-Spiele, die most entertaining Spiele des Wochenendes. Und das erste Spiel, was wir uns ausgesucht haben, ist Number 24 ranked Illinois at Number 22 ranked Nebraska. Overtime Game, und Illinois hat Nebraska geschlagen. 31-24 in Overtime. Dominik, was war da los?
Ja, also das Spiel war eigentlich ein Top-Spiel. Es ging hin und her und es war sehr unterhaltsam. Also am Freitagabend es anzuschauen, richtig geil. Gute Quarterbacks, also Luke Altmaier, ich habe ihn schon mal angesprochen, dass er ein bisschen underrated ist. Auch wieder 4 Touchdowns, keine Turnovers. Nebraska, Dylan Raiola hatte einen Pick, den er wahrscheinlich zurückhaben will, hat ein bisschen unterworfen, aber er war ansonsten auch sehr gut. Und dann hatte er eine Situation, die mussten einen Field Goal kicken zum Ausgleich, haben aber Third Down gehabt, und das war so ein Tight End Leak, wo er fake den Block, kommt dann durch, und er war weit offen. Also er hätte in die Endzone gejoggt. Und Dylan Raiola hat ihn gleich ganz knapp überworfen. Dann gehen sie in Overtime und verlieren dort. Aber Illinois schaut wie ein Contender aus. Das ist deren zweiter Sieg hintereinander, oder nicht hintereinander, zweiter Ranked-Sieg. Luke Altmaier spielt richtig guten Football. Defensive sind die auch top. Das ist schon eine sehr gute Truppe, die Fighting Illini.
Man muss dazu sagen, jetzt wieder gestiegen auf 5 hochgestiegen. Jetzt sind die Nummer 19 ranked vor dieser Woche, vor der kommenden Woche 5 im College Football. Also sind von 24 auf 19 gestiegen. Und wir haben ja gerade auch schon darüber geredet, Nebraska, 22 Rank gewesen, jetzt aus der Top 25 gefallen. Ja. Nur nochmal so, damit du da ein bisschen Bescheid bist, was für nächste Woche der Fall ist. Und du hast auch einen krassen Funfact hier rausgeschrieben, den ich brutal finde, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass es so ist. Nebraska hat jetzt die 25. Niederlage hintereinander gegen AP-Ranked-Teams.
Ja, das ist irre. Die können es einfach nicht schlagen. Also Nebraska hat sich wieder aufgebaut. Ich glaube, diese Serie wird irgendwann mal reißen. Aber 25 Niederlagen hintereinander gegen Ranked-Teams, huch, das tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Aber was auch weh tut, ist USC, nachdem sie gegen LSU einen Sieg geholt haben, dürfen jetzt im nächsten Topspiel gegen Michigan ran.
Yes, sir.
Und haben da ganz, ganz knapp am Ende verloren. Also erstmal ist die Run-Defense von USC, die war fast nicht da. Die konnten Michigan kaum stoppen, und Michigan war einfach das physischere Team. Die waren größer, stärker und konnten ihren Willen bei USC einfach installieren. Die haben 7 erfolgreiche Pässe gehabt, die Wolverines, für 32 Yards. Du siehst sowas und denkst dir, nie im Leben haben die das Spiel gewonnen, oder?
Das ist Michigan Football.
Ja, das war einfach die Mentalität, die Sharon Moore in sein Team installiert hat. 27-24 vor 100.000 Leuten. Im Topspiel gewonnen, und am Ende kam es wirklich drauf an, es war ein 4th and Goal, und Michigan rennt ihn einfach rein. Die haben gesagt, USC, sorry, tut uns leid, war es ein Holding Call, war es nicht ein Holding Call, ist scheißegal, Michigan hat einfach das Spiel gewonnen. Was auch richtig wichtig war für Michigan, war, Defensive hat wieder einen Touchdown gemacht. Will Johnson mit nochmal einem Pick 6. Ich glaube, sein zweiter Pick 6 dieses Jahr und sein dritter überhaupt. Mhm. Der ist der Top-Cornerback. Also
sagt er mal, Stark ist am Climben und Climben, der geht nur nach oben die ganze Zeit. Also mal gucken, was er nächstes Jahr im Draft macht. Aber
ich habe jetzt schon einige crazy Drafts gesehen. Die haben ihn Nummer 1.
Also, ja, das ist aber wirklich ein bisschen crazy.
Nummer 1
overall ist schon.
Aber er ist so gut. Er ist halt wirklich
also,
so gut.
Also was wir auf jeden Fall sehen werden, ist Travis Hunter und Johnson werden wir auf jeden Fall in der Top 10 mindestens sehen. Das kann man, also ja, außer einer verletzt sich jetzt oder so. Ne? Klopf auf Holz, ist es nicht passiert. Aber ne, da kann man schon drauf ausgehen. Man kann auch noch jetzt zu dem Spiel sagen, wir haben ja eben die AP-Rank-Polls angesprochen. Michigan 6 dadurch nach oben gestiegen durch den knappen Sieg. Haben wir eigentlich schon gesagt, 27-24 Ergebnis? Ja,
27.
Hast du schon gesagt? Genau, also sind jetzt auf 12 gerankt vor Woche 5. Und USC ist 2 gefallen, von 11 auf 13 hinter Michigan. Also sind jetzt auf 13 gerankt. Also
ich find's fair.
Ich find's auch fair. Michigan ist einfach da vor die gejumpt. Aber Michigan ist das höchst ranked Team mit einer Niederlage. College Football, fällt mir gerade auf. Weil die 3-1 stehen und über, also von 11 bis 1 sind alle bisher ungeschlagen. Und Michigan steht 3-1, also deswegen ist das höchst gerankte Team mit einer Niederlage. Danach kommt ja auch USC und LSU.
Ja, ich würde es genauso haben. Also
wenn ich finde es auch fair. Ich finde es fair.
Wenn USC das Spiel gewonnen hätte, ich hätte USC direkt auf, ja, 5 vielleicht oder 4.
Nee, 4 ist zu viel. Ich sagen, hättest du die Top 4 angefasst?
Nee, Top 4 wahrscheinlich nicht, aber hätte USC das Spiel gewonnen, du hast
hätte sie vor Tennessee
dann, dann hätten sie gegen LSU schon gewonnen. Und Michigan in Michigan. Das ist viel beeindruckender, was zum Beispiel an Utah gemacht hat, in Penn State, Oregon auch. Ich hätte USC dann sehr weit nach oben gesehen. Aber ja, am Ende des Tages, die haben verloren. Jetzt sind sie gerade auf 13, aber deren Saison ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, da wir werden schon USC vielleicht sehen, weil die Defensive ist auch beeindruckend. Jetzt wissen sie, Run-Defense muss ich verstärken. Aber Lincoln Riley, ich würde da nicht in irgendwelche Panik geraten.
Ja, glaube ich auch nicht. Aber ein Spiel, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es knapper wird, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Nummer 6 Ranked Tennessee at Oklahoma, College Game Day war am Start. Haben wir eben schon, wir haben vor der Aufnahme ein bisschen drüber geredet, was da Pat McAfee gemacht hat mit seiner Fahrt. Kannst du kurz erzählen, kurz die Story. Ey. Wir haben kurz schon, bevor wir angefangen haben, den
Podcast schaut euch, was Pat McAfee gemacht hat. Also vor dem Spiel machen die Analysten und so immer ihre Predictions. Und Pat McAfee kriegt natürlich, ey, wir sind in Oklahoma, die geilen Typen, die alle hier in Norman, Oklahoma unterwegs sind. Ihr sagt dann alle, Boomer, Sooner. Tennessee sucks. Und dann kommt Pat McAfee und macht einfach, not today,
bro.
Also er trollt wirklich alle Oklahoma Sooners Fans wieder.
Ja, aber du musst sagen, das war ja der Moment, wo die jedes Mal tippen bei genau. College Game Day. Und dann war das davor und alle dachten in dem Moment, er tippt auf Oklahoma, weil er die ganze Crowd so anheizt. Ah. Und dann er so, nein, nicht heute. Und war schon, ey, er weiß einfach, wie man entertaint. Das muss man ihm lassen. Das ist crazy.
Er ist halt einfach, ja, er ist ein Showman, er hat es geil gepickt, hat er auch recht, weil Tennessee hat 25-15 gewonnen.
Yep.
Ich habe mich eigentlich sehr auf das Spiel gefreut, weil ich mag Jackson Arnold, ich glaube, er ist trotzdem noch ein gutes Talent, aber er hat so eine grottenschlechte erste Halbzeit gehabt, dass er gebencht wurde und jetzt wahrscheinlich auch seine Starting-Position verloren hat. Er hatte 3 Turnover, ein Pick und 2 Fumble. Die Tennessee-Defense war sowas von dominant. Das Spiel war eigentlich schon vorbei. Also da hat Tennessee, ich glaube, 25-3 Anfang des vierten Quarters geführt. Das Spiel war eigentlich vorbei und dann kam Oklahoma, 2 Touchdowns noch gemacht. Aber ja, die Defensiven waren eigentlich beide sehr gut. Nico Iamalevea hat ein paar gute Würfe gehabt, die zum Touchdown geführt haben. Aber Tennessee, Rocky Top, bleibt weiterhin dominant. Richtig wichtiger Sieg auch für die Volunteers. Josh Heupel. Josh Heupel ist der Head Coach von Tennessee. Er war Heisman Runner-Up und National Champion mit Oklahoma.
Ehrlich, das wusste ich gar nicht.
Er war der Offensive Coordinator bei Oklahoma, nachdem er mein Offensive Coordinator war bei Utah State.
Okay.
Er war eigentlich derjenige, der übernehmen sollte als Head Coach, als Bob Stoops dann weggegangen ist, wurde aber dann aussortiert und hat dann UCF genommen, weil ein gewisser Lincoln Riley nach Oklahoma gegangen ist. Und jetzt geht es halt voller Kreis zurück, ist nach Tennessee gegangen, hat sich aufgebaut und jetzt sein Alma Mater geschlagen, wo er auch als Legende wirklich ist. Und ich fand's geil. Danach hat er so ein Locker-Room-Speech gegeben. Hey, this was never about me. This was all about you guys. Und dann wurde er halt emotional. Also ihm kamen fast die Tränen. Und halt das Team hat gesagt, nah, we fucking did it for you guys. Or we did it for you, Coach. Mhm. Das war auch richtig nice.
Ja, das ist ein guter College-Moment.
Und sein Alma Mater zu schlagen, wo er eigentlich der Head Coach sein hätte müssen, fühlt sich auch ein bisschen besser an, wenn man ein bisschen so underrated ist.
Ja. Oklahoma auch, AP Ranked Poll haben wir ja immer angesprochen bis jetzt, ist 6 Spots gefallen, jetzt auf 21 vor Woche 5, Oklahoma. Und Tennessee ein nach oben gestiegen von 6 auf 5. Also Tennessee hat jetzt die Top 5.
Rocky Top. Let's go. Rocky Top Tennessee.
Aber wir verlieren den kleinen Fanboy. Alright, so. Letztes Spiel, was uns aufgefallen ist, wo wir drüber reden müssen. Wir haben über Oklahoma geredet. Jetzt kommen wir zu Oklahoma State. Number 14 ranked waren sie. Haben gegen Utah gespielt. Ey, knappes Spiel. Ein Field Goal Abstand, 22-19 Endstand. Und Utah hat es tatsächlich geschafft und konnte Oklahoma State sich vom Hals halten. Was sagst du zu dem Spiel?
Also das Ding war, Utah war auch 22 zu, ich weiß nicht mal, wie weit vorne, 22-7 oder so vorne am Ende. Und haben dann einfach gesagt, die letzten vier Minuten ist uns egal. Der Fokus hat gefehlt. Die waren dominant eigentlich im ganzen Spiel. Die haben zwei Turnovers gehabt, also zwei Picks gegen Alan Bowman. Defensive war sowas von geil bei Utah. Die schauen wirklich aus wie ein Top-Team. Das einzige Problem war, die hatten mit Isaac Wilson, Zach Wilsons jüngerer Bruder, ihn wieder als Starting Quarterback, weil Cam Rising immer noch nicht gesund ist. Und das ist so ein Unterschied. Du hast einen Top-Quarterback wie Cam Rising, damit kannst du College-Football-Playoffs erreichen und vielleicht auch gewinnen. Mhm. Aber dann musst du mit Backup-Quarterback rein. Und die Tiefe, die es jetzt gerade zeigt für Utah, dass die auch mit einem momentan deutlich schlechteren Quarterback nach Oklahoma State gehen, in Stillwater und da einen Sieg holen, wo sie eigentlich dominant, also der Score ist viel enger, als es war, aber Cam Rising muss gesund werden, wenn Utah wirklich sagen will, wir wollen die Conference gewinnen und in den Playoffs was reißen, aber mal abwarten, Michael Bernard war top im Run-Game, er hatte auch 25 Carries für 150 plus Yards und die Defensive schaut aus wie einer der besten im ganzen College-Football, also Utah ist halt auch weiterhin so ein Team. Die sind jetzt auf 10 gerankt. 4-0, die spielen gegen Arizona als nächstes. Mhm. Die können auch einfach zerlegen und in die Playoffs kommen, wenn sie einfach jedes Spiel gewinnen.
Ja, und Oklahoma State von 14 auf 20 gedroppt im AP-Poll-Ranking. Also
ja, die waren halt nicht so gut. Und dann ganz kurz, wir haben, oder ich habe es wieder gesagt, mit Georgia Tech und dem Upset. War nicht mal close.
Also es war nicht mal close. Ne? Hat nicht funktioniert.
Louisville einfach weiterhin zu gut. Die haben zu Hause gewonnen gegen Georgia Tech. Haynes King hatte ein okay Spiel gehabt. Aber am Ende Louisville souverän, jetzt auch noch ungeschlagen. Das ist ein Team, das jetzt hat auch in der ACC was reißen kann. Und den Gegner, den sie nächste Woche haben, auf den kommen wir gleich. Wir sind jetzt 2-3 damit bei Call the Upset.
Das ist wir, du. Ja, eigentlich du.
Und für unsere Schulen läuft es auch momentan nicht. Björn Werner darf wenigstens endlich FSUs ersten Sieg feiern. Die haben tatsächlich gewonnen.
War auch eher schlecht als recht.
Also ganz grottenschlechter Sieg.
Haben sich hingekrüppelt zu dem. Konnten sich nur aufraffen.
Utah State geht nach Temple, das ist in Philadelphia, und haben dort vor gefühlt 20 Zuschauern auch eine Niederlage kassiert. Sie sind damit 1-3. Und ja, Wyoming ist 0-4.
Wir reden nicht über Wyoming.
Für uns,
so, das waren die Spiele.
Ey, für unsere Teams in dieser Saison, also...
Es ist rabenschwarz.
Ah, Mann, es tut so weh.
Ja, gut, also ich glaube, wir reden nicht weiter über Utah State und Wyoming. Wir gehen direkt rein in unsere Top 3 Spiele für die kommende Woche. Nein, stimmt nicht. Heisman-Kandidaten, ganz kurz noch. Das haben wir eben geskippt, weil wir es einmal noch davor machen wollten. Week 4 Breakdown. Jetzt gehen wir kurz in die Heisman-Odds nach dem ersten Drittel der Saison. Weil jetzt kann man so ein bisschen, wie wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, so ein bisschen den ersten Drittel der Saison Revue passieren lassen und schauen, was ist bisher passiert, wo sind die Odds. Weil klar, nach Woche 1, 2, 3 vielleicht ein bisschen zu früh zu sagen, wer ist jetzt der Frontrunner, also wer ist jetzt der es gerade aktuell am meisten verdient hätte, Heisman zu werden, also der beste College-Football-Spieler in der Saison. Das ist ja die Heisman Trophy, muss man vielleicht auch noch für ein paar Leute erklären, die jetzt NFL eigentlich gucken, die jetzt im Podcast einfach so just for fun mal hören, um den College Football so ein bisschen reinzukommen. Also Heisman ist eine Trophy, die man bekommt, ist wie eine MVP-Trophy. Es ist der MVP des College Football und es ist meistens auch ein Quarterback, aber nicht immer. Es gab auch schon mehrere Nicht-Quarterbacks, die den Award gewonnen haben, aber schon deutlich mehr Quarterbacks als andere Positionen.
Ja, ich sag, Heisman ist offen. Heisman ist wirklich...
Es ist offener als in der NFL, aber es ist trotzdem mehr Quarterbacks als andere Positionen.
So, zum Beispiel Devontae Smith, Receiver jetzt bei den Eagles. Er hat eine unglaubliche Saison gehabt als Receiver für Alabama und hat die Heisman gewonnen. Da kannst du es gewinnen. Du kannst es als Running Back gewinnen. Quarterback, ja, du stehst halt wieder im Mittelpunkt und alles. Aber es ist möglich für jede Position... 100%. da es zu gewinnen. Ich kann mich erinnern, Aiden Hutchinson war auch im Heisman Race und so.
Blanab hat nicht gewonnen, naja.
Und der MVP im College ist geil, weil es wirklich an den besten College-Spieler normalerweise geht. Wer hat die beeindruckendste Saison?
Aber trotzdem, ich sag nur, trotzdem sind es mehr Quarterbacks als andere Positionen. Ja, natürlich. Das ist trotzdem so, aber wie du schon richtig sagst, es ist einfach eine offenere Competition, weil in der NFL ist der MVP, also gerade in den letzten Jahren, ist ja aber immer ein Quarterback. Aber gut, kommen wir zu den Odds. Ich würde sagen, wir fangen unten an. Wir haben über ihn schon oft geredet. Ich bin auch überrascht, dass er so weit unten ist. Können wir gleich drüber diskutieren. An Nummer 9 gerankt, also ist das, ne, der aktuelle Status dieser Spieler, wie sie eingeschätzt werden. An Nummer 9 für die Heisman gerankt ist Boise State Running Back Ashton Jeanty. Und ich finde es ein bisschen überraschend, dass er nur so weit unten ist, weil er 586 Rushing Yards in 4 Spielen hat und nicht mal 4 ganze Spiele, haben wir auch schon vorher drüber geredet. Ja. Also eigentlich 3,5. 10,5 Yards Average pro Carry und 9 Touchdowns in 3,5 Spielen.
Ja, das Ding ist halt, er hatte eine Bye-Week und dann im letzten Spiel eine, in Anführungszeichen, schlechte Performance mit 120 plus Rushing Yards und 0 Touchdowns.
In einer Hälfte,
in 10 Attempts oder so. Ja, Leute, der Typ ist krank. Er ist der beste Running Back im College Football. Und ich sag da einfach nur, wenn die Conference-Spiele losgehen und er das ganze Spiel lang spielt und er 30 Touchdowns macht oder so als Running Back, dann wird er noch steigen. Er ist momentan auf Nummer 9. Überraschender, dass er auf 8 ist, ist momentan Travis Hunter.
Das ist crazy.
Und
der muss
man,
doch, guck mal,
man muss mehr als
der 5, muss doch Top 3 sein.
Ja, eigentlich schon. Die Colorado Buffs sind 3-1. Ja, sie haben gegen Nebraska verloren, aber er hat trotzdem gut gespielt. Aber wenn du so viele Zeilen brauchst für seine Statistiken, ja, das muss dir dann auch zeigen, wie gut er ist. Der Typ spielt über 95% aller seiner Snaps, also Offense und
Defensive. Aller seiner Snaps im Sinne von Defensiv und Offensiv. Weil alle seiner Snaps denkt man ja, er ist Wide Receiver und spielt 95% Wide Receiver. Was auch gut wäre als Wide Receiver, wenn du 95% spielst aller Snaps offensiv. Ist immer noch eine sehr, sehr gute Quote, wenn du der beste Wide Receiver bist. Aber das macht er offensiv und defensiv.
Ja, also so. Ich weiß nicht genau. Ich weiß, es ist über 95%. Es kann auch bei 98 liegen. Also der Typ ist gefühlt immer auf dem Spielfeld. Er hat als Receiver 472 Receiving Yards. Das sind so knapp 118 pro Spiel oder so. 5 Touchdowns.
Also mehr als ein pro Spiel im Schnitt.
Auch unglaublich gut. Wichtige Touchdowns und alles. Dann gehen wir auf die Corner-Seite. Da hat er schon eine Interception. Jetzt diesen Forced Fumble. Hat in diesen 4 Spielen nur 75 Yards aufgegeben. 54 davon kamen in einem Spiel. In den anderen 3 hat er die restlichen. Stell dir vor, du hast in 3 Spielen 21 Yards aufgegeben und du catch Touchdowns.
Nein, und eigentlich spielst du Wide Receiver.
Und keinen einzigen Touchdown. Also jedes Mal, wenn ich denke, okay, Travis Hunter wird zum Elite-Wide-Receiver, er will Wide-Receiver in der NFL spielen,
gesagt, andersrum,
dann denkst du dir, okay, was macht der Cornerback? Und er ist halt dieser Lockdown-Corner auf seiner eigenen Insel. Alter, dass der nur auf Nummer 8 ist, ist eine Schande. Aber jetzt kommen wir zu Nummer 3. Und das ist mein Tipp, dass Nummer 3 auf dieser Wettquote-Liste wahrscheinlich den einfachsten Weg hat, Heisman zu gewinnen, weil alles in seiner Hand liegt. Also wie er spielt in diesen großen Spielen, die er jetzt gleich hat, zeigt dann auch an, dass er der beste Spieler im College Football sein kann. Und wir reden über Alabama Quarterback Jalen Milroe. Du spielst in der SEC, du spielst gegen die Top-Teams, also du wirst gegen Georgia, Texas, all diese großartigen Teams spielen. Du hast 540 Yards Passing, was nicht so beeindruckend gerade ist, aber dafür 8 Touchdowns, 0 Interceptions, 6 Rushing Touchdowns auch noch oben drauf und 156 Yards Rushing. Der Typ ist effektiv. Der Typ macht einfach sein Ding. Er hat auch sehr oft in der zweiten Halbzeit nicht gespielt, weil sie so weit vorne lagen.
Was auch so ein bisschen daran liegt, wegen Passing Yards und so weiter. Da muss man also viel, ihm wurde viel Trash-Time weggenommen,
ja,
wo er noch ein bisschen was hätte machen können.
Und ja, wenn er in diesen großen Spielen richtig gut spielt, Alabama-Hype wird natürlich kommen, aber mal abwarten. Nummer 2, Ole Miss, Quarterback Jackson Dart, 1554 Yards Passing, 12 Touchdowns, 2 Picks, dazu auch noch 3 Rushing-Touchdowns. Auch in der SEC, spielt richtig guten Football, hat ein bisschen den Swagger, Ich habe jetzt gerade auch ein virales Meme gesehen. Eigentlich ist es nicht lustig. Ich weiß nicht, warum ich drüber lache, aber...
Siehst du, dein Humor ist broken. Ich hab's schon gesagt.
Das Ding ist...
Es war oft nicht lustig, was Dominik mir zeigt. Ey, was ist los?
Nee, keine Ahnung,
jetzt
aber...
Jetzt musst du sagen auch.
Okay. Es ist vor der Saison rausgekommen. Ich bin immer irgendwie zu viel drin. Ich sehe zu viel von all den Medien. Jackson Dart hat seine Freundin betrogen von 3 oder 4 Jahren oder so. Alle Ole Miss-Fans haben es gefeiert. Weil die haben alle gesagt, ja, wir brauchen nicht diesen richtig netten Typen aus Utah als unseren Quarterback. Wir brauchen ein Arschloch. Wir brauchen wirklich jemand, der diesen Swag hat, dass wir das... Das ist einfach dieses Vibe von Ole Miss Quarterbacks. Das haben sie mit all ihren damaligen
Quarterbacks. Aber das war jetzt lustig.
Nein.
Okay, warte, das kommt jetzt.
Weil die, dann hat seine Freundin auf TikTok so ein Video hochgeladen, wo sie weinend war. Yeah, I knew he's been cheating on me for like over a year and a half. I can't believe why has he done this. Und dann kommt direkt der Edit zu all seinen Highlights und seinen Touchdowns und so. Das ist, ey, ich fand's lustig.
Merkt man gar nicht.
ja, einfach so eine kleine Sache. Er bringt den Swagger. Lane Kiffin als Head Coach. Jackson Dart auf Nummer 2 bei den Dead Odds.
Ey, aber wo wir jetzt Nummer 1, wir müssen kurz zu Nummer 1 kommen. Miami Quarterback Cam Ward. Und ich hast du das gesehen, wie er in der Pocket ist?
Der ist übergeil.
Er steht einfach nur. Er hat, ich glaube, mehr, also ruhiger Quarterback spielen mit dieser, wie sagt man das auf Deutsch? Calmness, also mit dieser Ruhe, das ist auch, mit dieser Ruhe, die er hat als Quarterback, wenn er den Ball snappt, er hat gar keinen Stress.
Ja, und
er chillt in der Pocket sein Leben. Das ist wirklich crazy. Ey. Also er kann das auch, die Offensive Line, aber es ist das auch so
erlaubt.
Das
O-Line, aber der,
der
spielt nice.
Er wirklich, hast du das gesehen mit diesem Run, Fake Handoff, dann dreht er sich nochmal um, dann ist es ein Endaround, wo dann einfach nur so, er steht, man sieht es nicht, wir machen natürlich kein Video-Podcast, aber wie er so einfach wirklich da nur so steht, als ob er gar nicht spielen würde, sondern einfach nur so da steht.
Der Typ hat Swagger, der. Das,
wo ich mir dachte, wie kann man so ruhig in der Pocket stehen bei einem College-Football-Spiel, wo dich 5 oder 6 Leute gerade jagen, die alle 100 plus Kilo wiegen, und der chillt einfach so daneben und macht so, ja, hier, bisschen da, bisschen hier. Und seine Stats sprechen für ihn. Ey, 1439 Yards, 14 Touchdowns, nur 2 Interceptions, 1 Rushing Touchdown. Wenn man sich Tape von ihm anguckt, klar, ich kann bei weitem nicht so tief reingehen, wie du jetzt zum Beispiel reingehen kannst, oder Björn oder Patrick oder so weiter. Aber allein wenn ich das, guck mal, das sagt ja schon vieles drüber aus, wenn ich das sehe.
Ja, der Typ ist geil.
So, also, was er macht, und ich denke mir so, holy shit, das, was er macht, ist nice.
Er holt sich auf jeden Fall gerade sehr viele Scouts ab, die jetzt sagen, wow, wir hatten ihn eigentlich in Runde 3 oder 4. Mhm. Der kann ein First Rounder werden.
Yep.
Der kann vielleicht einer der Top-Quarterbacks werden.
Spielt er so.
Cam Ward momentan tut sich nur gute Sachen an. Ich fand's geil, da gab es einen Spielzug. Das war dann einfach ein Running Back Dive durch die Mitte auf der 1 oder 2 Yard Line. Und er schreit den Nose Tackle an und sagt, hey, I'm running it right there. Und wirklich mit seiner Hand zeigt, dass er auf der rechten A-Gap da durchrennen wird.
Das ist geil.
Gibt den Ball zum Running Back, er rennt durch die rechte A-Gap, Touchdown. Das ist Swagger, das ist Confidence, Bruder. Also, da muss ich ihn mal loben.
Das ist schon wild. Alright, aber das waren die Heisman-Odds. Und jetzt natürlich am Ende von jeder Folge machen wir das in der Saison natürlich so. Wir reden über die Top 3 Spiele, Must und unsere Must-Watch-Games der kommenden Woche. Und die Woche 5 steht jetzt an. Und Dominik hat mal 3 rausgesucht, wo er sagt... Die finde ich nice. Und das erste Spiel, Dominik, hat es in sich, oder?
Also, da müssen wir nicht eine große Ansage machen. Du kannst mir sagen, hey, Hansi oder Domi, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Krankenhaus, bla bla, ich brauche deine Hilfe da. Und ich würde sagen, Bruder, Alabama spielt gegen Georgia, was willst du?
So einer bist du, bist doch richtig räudiger, ne?
Ey,
aber ich muss College-Football gucken, sorry, ich komme nicht so in 2 Stunden besuchen.
Ja, okay, ey, überleb mal für 2,5 Stunden Georgia spielt gegen Alabama. Okay, es ist wichtiger, es ist Religion gerade. Für College-Football, das ist das größte
Spiel. Ja, das ist schon ein geiles Matchup. Carson Beck gegen Jalen Milrow, wir haben Jalen Milrow eben schon angesprochen, Carson Beck war ja eigentlich reingehend in die Saison einer der Top-Quarterbacks. Jetzt gerade ist er nicht irgendwie im Heisman-Rennen drin, aber trotzdem natürlich auch ein möglicher First-Round-Quarterback. Also du hast im Prinzip 2 Quarterbacks, die da Top-Level haben, die gegeneinander spielen. Ryan Williams, so auch nice, 17-jähriger Wide Receiver, bisher auch gut abgeliefert. Wir haben so ein bisschen mit ihm mal so Jigba, wie komme ich darauf? Wir eben noch bei Fantasy drüber geredet, ich war bei Ohio State, bin ich dumm. Ich meine natürlich Smith, haben wir drüber, Jason Smith. drüber geredet, da haben wir ihn ja auch so ein bisschen immer genannt. Also das Spiel hat einige Spiele, auf die man sich freuen kann, aber das Level ist auch einfach sehr, sehr ähnlich, weil Nummer 2 ranked Georgia, also Nummer 2 ranked und Nummer 4 ranked Alabama in Tuscaloosa, Alabama. Das ist kein nice Spiel.
Ja, vor 100.000 Leuten, College Game Day wird auf jeden Fall dabei sein, das muss ich nochmal checken.
Das
ist aber
das Spiel der
Woche. Das muss man.
Ja, das ist das
Spiel. Und dieses Spiel kann wirklich schon eine Preview sein für. Also stell dir vor, das kann wirklich so sein, dass die dreimal gegeneinander spielen dieses Jahr, weil die können jetzt spielen, dann im SEC Championship Spiel können die gegeneinander spielen und auch im College Football Playoff können die wieder gegeneinander spielen. Also das hat einfach so ein enormes Level. Leute, nehmt euch diesen Slot einfach frei. Wie gesagt, Hansi kann mich mit Notruf anrufen. Ich gehe nicht dran. Ich schaue mir dieses Spiel an, weil ich einfach so richtig geil drauf bin. Atmosphäre wird krank. Was soll ich noch dazu sagen?
Nee, da kann man nichts zu sagen.
Wenn man Football liebt, schaut mal das Spiel an.
Ja, Fakt. Warte, wann ist das genau? Weil du könntest immer auch droppen. Warte, wir können das mal in den Schedule aufmachen. Wir haben es nur aufgeschrieben, dass das ist. Aber,
ja, ich muss mal die Zeitübersetzung. Ich glaube, das müsste 21 Uhr hier sein.
Warte, ich gucke. Ich bin immer auf ESPN unterwegs, da kann man es am besten gucken.
Oder, nee, es ist 1.30 Uhr in der Früh. Ja, das ist der spätere Slot.
Es ist 1.30 Uhr morgens, ja.
Ja.
Auf ABC und ESPN.
Ey, Bruder, ist mir scheißegal, ich schau's an.
Ja, das ist ein geiles Spiel. Aber vielleicht sind die anderen gerade ein bisschen, die wir ausgesucht haben, noch ein bisschen freundlicher von der Uhrzeit.
Von der Uhrzeit her,
Zweites ist Nummer 20 ranked Oklahoma State gegen Nummer 23 ranked Kansas State. Wird auch ein geiles Spiel.
Das
um was 6 sind deine, Uhr. Was sind?
Das ist um 6 Uhr.
Das ist um 6 Uhr am Samstag, genau. Warum hast du es rausgesucht? Was ist so. Also klar, beide sind ranked, aber was sind so die Storylines, die man so ein bisschen im Auge haben muss?
Beide haben sich gerade ein bisschen blamiert. Die Oklahoma State hat gegen Utah verloren zu Hause. Kansas State hat gegen BYU, auch ein anderes Team aus dem Bundesstaat Utah, verloren. Und die beiden kommen jetzt aufeinander. Beide sind ranked. Aber die haben jetzt schon einen Loss. Also Kansas State hat jetzt nicht einen Conference-Loss, Oklahoma State hat einen. Wer auch immer sich da durchsetzen will. Das waren eigentlich ein paar der Favoriten für die Conference. Jetzt ist es schon ein Endspiel. Wenn Oklahoma State gewinnt, dann ist Kansas State wahrscheinlich raus aus ihren Hoffnungen, in die Playoffs oder Conference Championship zu kommen. Wenn Oklahoma State verliert, ciao. Schickt die Cowboys wieder zurück nach Hause, nach Stillwater, deren Saison ist vorbei. Es macht einfach ein geiles Spiel. Du hast jetzt auch wieder dynamische Offensive, gute Defensive und einfach diesen Revenge-Faktor, den beide Teams wollen. Also ich bin auch sehr drauf gespannt, um 6 Uhr vor allem deutsche Zeit, Prime Time, ein gutes Spiel. Es geht um alles schon so früh in der Saison. Deswegen habe ich die auf jeden Fall dabei.
Ist nice. So das dritte Spiel, wir haben 4 rausgeholt, das dritte Spiel. Nummer 19 ranked Illinois gegen Nummer 9 ranked Penn State. Hättest du es nicht aufgeschrieben, hätte ich es auch gesagt, weil das ist nice. Ey, schafft Illinois jetzt den Upset, das ist ja nochmal der Upset, das ist eigentlich der dritte Upset für die, gegen Penn State und dann noch zu Hause, Beaver Stadium.
Ja,
ey. On the road für Illinois.
Vor 100 plus 1000. Ich hab's mir auch.
Das ist nice. Also, das Spiel hat's in sich, weil da find ich von allen Spielen die Storyline am geilsten, weil Illinois echt jetzt heiß reinkommt, unerwartet. Und ich liebe ja die Underdog-Story, ich liebe Underdog-Stories. Und das ist wirklich, Illinois hat sich bis hierhin hochgekämpft und schlagen sie jetzt Penn State, dann sind sie spätestens on the map.
Bruder, wenn Illinois Penn State schlägt,
dann ist vorbei.
Dann, ohne Witz, haben die momentan den besten Schedule oder Resume, den jeder im College Football haben kann. Die hätten dann ihr drittes Ranked-Team geschlagen, die sind jedes Mal als Underdogs rein. Ich glaube, die würden von 19 auf 9 jumpen. Also die würden so weit nach oben springen, wenn die das schaffen. Weil all die APs sagen dann, oh, die haben jetzt 3 Ranked-Teams aus ihren 4 oder 5 Siegen rausgeholt.
5 sind es dann.
Ja, an 5 Siegen. Also da muss man halt mal sagen, dass Illinois, die darf man nicht unterschätzen. Die können in der Big Ten auf jeden Fall einige Sachen noch reißen. Also das ist ein großes Spiel.
Es ist leider auch 31 nachts. Das ist das Problem dabei. Also das Einzige, was man gut gucken kann in Deutschland, ist echt Oklahoma gegen Kansas State. Also Oklahoma State gegen Kansas State. Dann haben wir Illinois Penn State, ist auch 31 wie Georgia und Alabama. Und das vierte Spiel, da wolltest du noch was sagen?
Ich wollte noch sagen, das ist das Homecoming-Game von Penn State. Also die haben ja auch immer ihre Themen und so. Jeder will das Whiteout-Game. Ich habe das dann auch ausgesucht. Das Whiteout-Game ist dann in 2 Heimspielen erst. Und es war halt, okay, Whiteout-Game gegen Ohio State. Nein, ist es nicht. Whiteout-Game gegen Michigan oder so. Nein, ist es nicht. Ich bin mir fast sicher, dass das Whiteout-Game dann zu Hause gegen Washington ist. Einfach random. Also ich fand es schade.
Ein bisschen wasted so.
Ja.
Dass man so die großen Matchups...
Die größte Atmosphäre, alles.
Ja. Naja, okay. Das letzte Spiel, wo wir sagen, da müssen wir drauf gucken, ist Nummer 15-Ranked Louisville gegen Nummer 16-Ranked Notre Dame. Ihr habt gerade schon gehört, Nummer 15 gegen Nummer 16. Also generell verspricht es schon, ein knappes Spiel zu werden. Und du schreibst ja auch, Dominik hat immer so ein bisschen was runtergeschrieben, defensives Matchup in South Bend schon wieder. Warum? Klär uns auf.
Ja, weil Notre Dame hat einfach eine geile Defensive. Louisville hat auch sehr beeindruckend gezeigt. Die können das Run-Game sehr effektiv stoppen. Das haben sie ja auch gegen Georgia Tech gemacht. Und das ist wirklich das einzige Positive, das Notre Dame gerade hat. Wenn das Run-Game gestoppt wird, Bruder, dieses Spiel kann 9-6 ausgehen. Also beide offensiv haben ihre Macken. Riley Leonard, Notre Dame ist im vierten Spiel zu ihrem ersten Passing-Touchdown erst gekommen. Der Riley Leonard ist noch nicht jemand, der sich als Passer und als Threat als Passer beweisen konnte. Sie sind sehr eindimensional. Louisville kann das stoppen. Und dann auf einmal befindest du dich als Notre Dame wieder in so einer Lage, wo, ja, wir spielen zu Hause, wir wollen eigentlich in die Playoffs, aber jetzt spielen wir gegen Louisville und Louisville schlägt uns. Dann ist die Saison auch wieder vorbei. Hat auch sehr, sehr große Voraussetzungen, dieses Spiel. Und mal schauen, ob Notre Dame es wirklich zeigen kann, wir wollen uns in die Playoffs reinklettern nach dieser, was will man das sagen, Blamage zu Hause gegen Northern Illinois. Die übrigens auch verloren haben jetzt dieses Wochenende.
Alright, Dominik, Call the Upset ist unser letztes Segment.
Roll Tide,
roll.
Give me Alabama.
Also Alabama, meinst du, Nummer 4 Ranked schlägt Georgia? Wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Bei einem unserer Top-Matchups diese Woche oder Must-Watch-Games. Dominik sagt Alabama. Ich sage, wird ein knappes Ding. Also Georgia Nummer 2 ist natürlich auch eine Hausnummer. Yes. Aber ey, mal gucken, ob es passiert. Mal gucken, ob du wieder even gehst. Mal gucken, ob du 3-3 gehst und deinen Upset calls.
Ich muss einen Shoutout an den guten alten Alabama Willy geben für dieses Spiel, weil er wird sicher einen Herzinfarkt haben. Und wer ihn nicht kennt, muss ihn mal raussuchen und das Video anschauen. Aber I don't give a piss about nothing but the tide, baby. Blitz, Bama, Blitz. Bruder, im Süden ist es so geil. Die Stimmung ist einfach unglaublich.
Ich liebe dieses Video.
Blitz, Bama, Blitz. Ich finde es so geil. Aber dann Alabama als niedrig gerankter Vierter gegen Zweiter. Das kann man ja eigentlich nicht als Upset gelten. Ich bin einfach für Alabama. Es ist technisch gesehen ein Upset.
Ja, es ist, ich finde aber alles, was sich innerhalb der Top 5 bewegt, das ist eigentlich kein...
Das ist einfach ein geiles Spiel.
Ja, genau.
Wenn ich dann wirklich ein Upset picken muss, außer halt Alabama... Texas A&M schaut überhaupt nicht beeindruckend aus. Ich glaube, die haben keine Antwort auf Quarterback. Ich glaube auch, dass die einfach selber ihre Identität noch nicht gefunden haben. Und auf der anderen Seite ein Team, das jetzt langsam nach oben kriecht. Arkansas. Arkansas, ich glaube, kann Texas A&M schlagen in at Kyle Field. In College Station. Das wäre es natürlich. Aber Leute.
Alle legt jetzt fest, sagst du Alabama oder sagst du?
Ich sag Alabama. Ich gebe auch nur noch meinen Tipp ab. Ich mach mal 2 Upsets. Ich sag Alabama gewinnt und dann Arkansas auch.
Also machst du 2 diese Woche?
Ich mach 2 diese Woche.
Ey, Leute, ihr habt's gehört. Alright. Das war die heutige Folge Broman State University. Entschuldigung nochmal dafür, dass es heute kommt, also an einem Mittwoch und nicht am Dienstag. Ab nächste Woche. Immer dienstags auf allen Audioplattformen eures Vertrauens, Spotify, Apple Music, Deezer und was es noch so alles gibt. Da sind wir wieder für euch am Start. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt, wieder einmal. Dominik und mir macht das immer unglaublich viel Spaß, mit euch ein bisschen College Football zu teilen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf allen Audioplattformen eurer Wahl. Das hilft natürlich auch immer dem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, Dominik, dann hast du nur noch die letzten Worte dieser Folge.
Class is dismissed.